Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Danielle Graf, weil meine liebe Katja leider krank ist. Ja, meine Generation ist leider sehr unreflektiert mit Spielen wie Wer hat Angst vom schwarzen Mann oder abwertenden Bezeichnungen für Schokoküsse aufgewachsen. Zwar entwickelt sich zunehmend eine gewisse Sensibilität in Bezug auf Rassismus, dennoch werden Menschen mit einer anderen Hautfarbe nach wie vor sehr häufig ausgegrenzt. Und viele Eltern möchten sehr, sehr gerne mit ihren Kindern über Rassismus sprechen, aber nur wenige wissen, wie sie das angehen können. Und manche haben das Gefühl, dass es unheimlich schwierig zu sein scheint, die richtigen Worte zu finden. Das wird auch von den sozialen Medien verstärkt, in denen man immer wieder die empörte Frage, ja, was darf man denn heutzutage überhaupt noch sagen, liest. Und das führt dann zu einer diffusen Angst vor Fehlern, so dass in manchen Familien kaum über Rassismus gesprochen wird, obwohl die Eltern eine ganz klare Meinung dazu vertreten. Und um das zu ändern, haben wir heute Olaolu Fatshimbola und Teboho Nimende Dundadenga eingeladen. Die beiden haben den wunderbaren Spiegel-Bestseller Gib mir mal die Hautfarbe geschrieben. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Genau, wollte ich auch noch sagen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr beiden, wenn es um Rassismus geht, dann haben viele Menschen Angst, die falschen Begrifflichkeiten zu wählen. Könnt ihr kurz erklären, welche Eigenbezeichnungen schwarze Menschen nutzen und welche Begriffe grundsätzlich abgelehnt werden?
Also schwarze Menschen als allererstes wollen natürlich auch mit Namen einfach angesprochen werden. Ich glaube, das ist erstmal ein guter Einstieg. Ja. Schwarze Menschen auch einfach wie alle anderen Menschen zu behandeln und nicht eben als erstes sofort auf ein Merkmal zu stoßen und zu sagen, die Schwarze da drüben oder andere Bezeichnungen. Aber ansonsten sagen wir auch immer, es gibt natürlich immer auch Dachverbände und Interessensgruppen, die eben auch oftmals Bezeichnungen aufgreifen und erklären, die jetzt auch nur für diese heute und die Gegenwart verwendet werden und als positiv sozusagen funktionieren. Und zum Beispiel schwarz, wie ich ja jetzt auch schon öfter gesagt habe, ist zum Beispiel auch eine Selbstbezeichnung, die eben schwarze Menschen und schwarze Interessensverbände für sich sozusagen bestimmt haben. Dann gibt es aber auch, wie gesagt, ne, schwarze Menschen sind ja auch entlang von Nationalitäten zum Beispiel auch positioniert und entsprechend wollen sie sich als französisch, deutsch oder senegalesisch, französisch und so weiter bezeichnen. Und das funktioniert immer, aber ne, das setzt ja auch schon voraus, dass ich einfach weiß, von und über wen ich gerade da auch spreche. Und dann gibt es auch den Ausdruck Afrodeutsch beispielsweise, was ja auch in den 80ern von schwarzen Frauen entwickelt wurde, auch in Anlehnung an andere schwarze Realitäten in der westlichen Welt. Afroamerikanisch kennt man ja auch als Ausdruck, aber es gibt auch Afro-Schweizerisch oder Afro-Österreichisch, also einfach nur Menschen, die ihre Lebensrealität in diesem Fall Deutschland haben, aber noch afrikanische, afrodiasporische Bezüge haben und das auch nach außen oder in einer Bezeichnung wiederfinden möchten. Also das sind so die großen Bezeichnungen und dann im Rahmen von politischen Gesprächen und Diskursen gibt es dann auch natürlich auch POC, ne? Person of Color, Mensch of Color, Frau of Color und das bezeichnet, also auch aus den USA sozusagen nach Deutschland gekommen, oft in politischen und akademischen Diskursen bezeichnet es eben einfach nur Menschen, die afrikanische Bezüge oder afrodiasporische Bezüge, aber auch asiatische und so weiter. Einfach bezeichnet es Menschen, die Rassismuserfahrungen in Deutschland machen und entsprechend in diesem Diskursthema, in dem sie gerade stecken, das eben auch veranschaulichen möchten, dass sie da eben nicht eine weiße, privilegierte Person sind, sondern zum Beispiel häufig mit der Frage, woher kommst du, konfrontiert werden. Unabhängig davon, wie gut ihr Deutsch ist oder so, ne? Also gerade dann ist es sehr relevant. Warum wird danach gefragt, obwohl eigentlich meine Sprache ja darauf hindeutet, dass ich wohl einen Großteil meiner Sozialisation in Deutschland verbracht habe und entsprechend sicherlich wenig andere, sage ich mal, Lebensrealitäten oder gelebte Lebensrealitäten in anderen Ländern hatte.
Also zu der Frage, welche Begriffe nicht gehen, ist es für uns so, dass wir rassistische Bezeichnungen nicht reproduzieren möchten, weil ja eigentlich auch das Ziel ist, diese aus der Welt zu schaffen. Das heißt, jedes Mal, wenn es wieder benutzt wird, ist es halt wieder da und wird ins Bewusstsein geworfen. Trotzdem möchte ich auf ein paar Begriffe eingehen, weil die insbesondere in Deutschland noch so ganz oft benutzt werden. Das ist zum Beispiel das Wort farbig, was wir auch in unserem Buch erwähnt haben. Oder dunkelhäutig, die sind ähnlich. Abgeleitet vom englischen Colored. Und die Frage ist ja ein bisschen dunkelhäutig oder farbig im Vergleich zu wem.
Ja.
Und wer ist es dann nicht? Also es wird eine Norm gesetzt, die ist quasi normal, die wird nicht bezeichnet. Alle anderen sind halt dementsprechend anders, dunkler oder farbig. Und für uns sind Gegenstände farbig. Das Wort als solches ist in Ordnung, aber für Menschen lehnen wir beide Begriffe ab.
Jetzt sind ja auch manche Äußerungen sehr, sehr rassistisch, was aber ganz vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Könnt ihr mal ein paar nennen, einfach um dafür zu sensibilisieren?
Genau, Ola Olu hat ja eben schon mal angefangen und erwähnt, also diese ständige Frage nach dem, woher kommst du? Die erstmal so vermeintlich, es wird ja ganz oft argumentiert, ich bin interessiert in Menschen und ich finde das spannend und ich finde andere Kulturen spannend. Der Punkt ist aber genau der, dass oft dass Menschen gefragt werden, die gar nicht woanders sozialisiert sind. Und diese Frage täglich oder regelmäßig zu bekommen, sagt ja auch ganz klar, hier gehörst du, also ich verorte dich nicht an diesem Ort Deutschland. Du kannst nicht deutsch sein, sondern so wie du aussiehst, musst du woanders herkommen. Und ich höre, wenn ich die Frage höre, auch eigentlich eher, warum bist du so braun und nicht, wo kommst du her? Weil ja einer weißen Person, die akzentfreies Deutsch spricht, diese Frage nicht unbedingt gestellt wird. Und der Kontext ist auch wichtig. Also wenn ich jetzt jemanden so das vierte, fünfte Mal treffe und wir verstehen uns gut, dann mal zu fragen, wo meine Familie herkommt, ist für mich völlig in Ordnung. Aber ich spreche auch für mich persönlich. Oft wird die Frage aber also als zweite nach dem Namen von wildfremden Menschen gestellt. Und was sich oft zeigt, ist, dass wir gar keine Chance haben, der Frage einfach mit einem "Ich komme aus Bremen" zu entkommen, sondern von uns erwartet wird, unsere Familiengeschichte aufzudenken. Und das will man vielleicht auch nicht, weil man ist es vielleicht auch schmerzlich.
Und auch das Problem, dass häufig auch, ne, diese Frage scheint erstmal sehr banal und leichtfüßig daherzukommen. Aber alleine schon, dass diese Frage in der anderen Person, die eben diese Frage und die vielen Male, die diese Frage eben auch an diese Person gerichtet wurde, löst ja auch ganz viel aus. Wie viel Kraft und Energie und auch Interesse habe ich eigentlich gerade, mich mit dieser Frage und mit dieser Person zu befassen. In welchen Emotionen gehe ich jetzt entsprechend rein? Bin ich jetzt wütend? Bin ich jetzt erschöpft? Bin ich verärgert oder verletzt? Ne? Und entsprechend, wie kanze ich das ab? Wie höflich bleibe ich dabei und akzeptiere, dass die Person das gut meint? Oder bin ich einfach nur abgefressen, weil ich tatsächlich an diesem Tag das Pech hatte, schon das zweite oder dritte Mal diese Frage zu bekommen und jedes Mal dieselbe Reaktion kommt? Ja, es ist, ich wollte auch gar nicht und ich bin nur so interessiert und so weiter. Ne? Also auch da zu bedenken, was lösen bestimmte Erfahrungen, die sich einfach hinter dieser Frage, banalen Frage, so versteckt in dieser Person aus und entsprechend welche Reaktionen erfolgen. Und wenn ich eben die dritte Person bin, die diese vermeintlich unschuldige Frage stellt, kann es eben kommen, dass man eine harsche Reaktion bekommt oder gar keine Antwort daraufhin bekommt und akzeptieren muss, okay, ich weiß nicht, was da war, was die Person vielleicht gerade schon erlebt hat, aber auch sich bewusst zu machen, okay, wer bin ich eigentlich, diese Frage zu stellen und ich muss es eben aushalten, dass ich da keine Antwort bekomme und dass eben diese unschuldige Frage vielleicht gar nicht so war. Und jetzt vielleicht einzusteigen in dieses ganze Thema, welche Fragen stelle ich eben an Personen, die ich in dem Moment auch nur erst kurz kenne, und entsprechend, wie anmaßend ist es vielleicht auch, in Intimsphären einzusteigen, die, wie gesagt, für andere Personen ja gar nicht intim werden, weil es eine banale Frage ist, aber für andere dann doch andere Dimensionen erreicht.
Jetzt ist ja Rassismus kein natürlicher Zustand, sondern ein von Menschen geschaffenes System. Und das heißt auch, dass Kinder nicht rassistisch geboren werden, sondern ja durch ihr oft unbedachtes Umfeld geprägt werden. Wodurch lernen denn Kinder quasi Rassismus?
Ja, also gerade würde ich sagen, dass Kindern ja tagtäglich über die Medien, über den sozialen Medien oder auch über Polit-Talks und so weiter tagtäglich auch die Diskussion rund um Migration beispielsweise auch zeigen, wo sind die Grenzen des Sprechbaren und auch Denkbaren und wie werden überhaupt Menschen auch bezeichnet, ne? Und mit welchen, sage ich mal, auch Empathiemomenten gehe ich in bestimmte Diskurse rein. Wer gehört zu Deutschland dazu und wer nicht? Und wer gehört zu Deutschland bis zu einer bestimmten Grenze? Ne? Gerade wenn wir über die Diskussion um doppelte Staatsbürgerschaft, die dann wieder aberkannt wird, wenn irgendwas, also die Bedingungen, um auch überhaupt Deutsch sein zu dürfen und zu diesem Land ja, hinzuzugehören, impliziert ja bereits, es gibt die Deutschen und es gibt die Nachgelagerten oder die zweite Klasse Deutsche, und um Deutsch sein zu können, kann ich an die bestimmte Kriterien, bestimmte Habitus, auch Forderungen stellen, und entsprechend darf ich die auch, sobald sie dem nicht entsprechen, auch abwerten. Und das ist ja schon für Kinder, das wird ja zunehmend normalisiert. Ja. Das lernen sie nicht aktiv, aber das lernen sie einfach ganz konkret mit allen Symboliken, die in unserer Gesellschaft existieren, mit. Und lernen daraus auch, Deutschland hat ein bestimmtes Bild, was sich aus diesem ganzen, aus den ganzen Symbolen, was wird gesagt, was wird repräsentiert, über welche Kriminalität, also ne, über welche Arten der Kriminalität sprechen wir, wie wird über diese Kriminalität gesprochen, wie sehr spielt deren ethnische, religiöse Merkmale eine Rolle bei diesen Straftaten, und entsprechend lernen sie ganz viel daraus, ne? Wer sozusagen die Norm darstellt und wer eben weiterhin bezeichnet wird, benannt wird, abgewertet wird, dazugehört oder eben nicht. Also das ist schon der Einstieg für Kinder im Rassismusdiskurs. Und wenn wir eben auch, ne, jetzt gerade letztem Jahr haben wir ja ganz viel auch die amerikanischen Debatten gehört, wie ein Mensch, eben weißer Mann, aber das spielt überhaupt keine Rolle, es wird auch nicht bezeichnet, über Migrantinnen spricht, über Frauen spricht, über alle Minoritäten, die zusammengezählt sicherlich die Mehrheit darstellen, spricht und trotzdem die Möglichkeit hat, ne, die höchste Position der Erde der Welt zu erreichen, zeigt uns das eben auch. Also uns ist allen bewusst, dass ein Obama sich sowas hätte nicht leisten können, um überhaupt an diese Rolle, also oder an diese Position zu kommen. Und was das eben auch ganz viel mit Privilegien, Zugehörigkeit, Macht und so weiter zu tun hat. Und das lernen Kinder natürlich auch. Also sie lernen das nicht entlang von Infragestellen, sondern als Norm. Das ist möglich, wenn ich zu einer bestimmten Gruppe gehöre. Das ist ihnen vielleicht noch nicht komplett bewusst, dass es eine Gruppe ist. Aber zunehmend könnten die schon sagen, wenn ich ihnen Bilder vorzeige, also kannst du dir vorstellen, dass dieser Mensch eher Präsident wird oder jener? Ja. Können sie schon hinweisen, okay, die Frau eher wahrscheinlich eher nicht, er schon eher, und jetzt kommt ja noch viel mehr dazu, du kannst auch Straftäter sein und trotzdem die Möglichkeit haben, weiterhin die höchsten Positionen einzunehmen und so weiter. Also entlang von vielen Symboliken, aber Normsetzungen, also was wird zunehmend für uns als normal bezeichnet, lernen Kinder auch für sich eine Realität zu schaffen, in der ganz klar ist, wer gehört dazu positiv, wer eher nicht, was sind die Grenzen unserer, also wie definieren wir Toleranz, auch wem gegenüber, Und wem darf ich auch diese banale Frage, woher kommst du, stellen, ohne dass ich ein Gefühl von Grenzüberschreitung, Scham oder Anmaßung oder andere Gefühle habe, die es mir ja verhindern, bestimmte Fragen anderen Menschen zu stellen, weil ich durch Erziehung, durch ein Gefühl von Höflichkeit weiß, okay, bestimmte Fragen stelle ich nicht. Und bestimmte Fragen sind aber neutral in einem Feld, in dem wir uns alle bewegen. So.
Genau, ich würde noch total gerne auch ergänzen, zum Beispiel Kinderbücher, ganz klar. Also auch wenn wir uns an vielleicht unsere eigenen Kinderbücher erinnern. Wie werden quasi die Bösen dargestellt oder wie werden auch nicht weiße Menschen dargestellt? Asterix und Obelix zum Beispiel, wenn er dann in den USA ist, dann sind alle Personen der indigenen Bevölkerung, die sehen alle gleich aus. Die sehen auch sehr gruselig aus und können nicht richtig sprechen. Also sie machen eigentlich nur so Aga-Uga-Laute. Und das durchzieht sich eigentlich durch die gesamte Kinderliteratur, würde ich sagen, der 80er und 90er Jahre, heute auch noch. Ja. Aber gerade da gibt es ganz viele Beispiele, wenn wir uns zurückerinnern. Wenn es dann einen schwarzen Charakter zum Beispiel gab, dann war der nicht besonders intelligent und hat auch eigentlich nur eine Hilfsrolle immer gespielt. Das sehen wir mit anderen Gruppen ja genauso, ne? Wie zum Beispiel dicke Charaktere, die immer so als eher dumm dargestellt werden. Das ist auch eine Lernquelle für Kinder, genau wie Kinderlieder. Dieses alle Kinder lernen lesen zum Beispiel. Wer lernt dann lesen? Bei wem ist es total außergewöhnlich, dass sie tatsächlich lesen lernen?
Ihr sagt, dass es ein guter Einstieg in die antirassistische Erziehung ist, wenn wir erst einmal einen Blick in unsere eigene Vergangenheit werfen. Ja, du hast schon gesagt, sensibilisieren für die Kinderbücher, die wir selbst gelesen haben. Aber was können wir denn noch tun?
Genau, wir haben in unserem Buch eine Übung, wo es darum geht, tatsächlich sich Fragen zu stellen über die eigene Sozialisierung. Beispielsweise, wie wurde in meiner eigenen Kindheit über die sogenannten AusländerInnen gesprochen? Waren die willkommen oder wurden die problematisiert? Das macht mir als Kind natürlich was. Wie gucke ich mir die Gruppe an? In welcher Nachbarschaft bin ich aufgewachsen? Also wenn ich jetzt in einem rein weißen Umfeld aufgewachsen bin, dann habe ich gar keine eigene quasi First-Hand-Information, also Informationen aus erster Hand, aus dem Umgang über bestimmte Gruppen und höre vielleicht die Personen aus dem und dem Land, die sind alle so. Oder Menschen einer bestimmten Religion sind unbedingt so. Und ich nehme diese Informationen auf und habe aber eigentlich gar keine eigene Erfahrung, um das zu widerlegen oder zu bestätigen.
Genau, und dann kommt es ja auch nochmal ganz stark darauf an, wie alt Kinder eben auch sind. Gerade wenn sie jünger sind, ne, haben wir ja schon gesagt, Einstieg über Bücher ist total schön. Oder auch gerade aus Bezugspersonen oder von Kindern ist es auch total wichtig, auch eigene Erfahrungen zu sprechen. Also auch sich, gerade wenn wir eine weiße Person sind, auch das Weißsein auch zu normalisieren, auch zu benennen, um überhaupt erst da eine Kategorie aufzumachen, die für Kinder ja auch genormt und gesetzt ist, was ja auch gut ist. Aber auch ihnen nochmal zu zeigen, wenn wir über andere sprechen und sagen, ah, guck mal, die Frau im Kopftuch und dies und das, ne, die schwarze Person da drüben, dass wir ja auch nicht völlig neutral da in dieser Welt sind, sondern ja, und wir sind die Weißen, ne, so, um einfach Kindern auch nochmal ein Bewusstsein zu geben, ach so, ja, stimmt, ich bin ja auch, ne, wir sind in ganz vielen Kategorien, fangen wir ja auch mit Benennungen an, ne? Das Mädchen, der Junge und andere. Oder hier, ich bin Schwäbin und bin in Berlin. Also meine Tochter weiß schon, und wie, wo wir da auch nochmal Bezüge und familiäre Bezüge haben, die ja auch konkret irgendwann benannt werden und auch gezeigt werden. Und da einfach auch Weißsein ist eine Kategorie, die weiße Kinder auch erlernen können und sollen, damit sie da eben auch sich einreihen wenn es darum geht, dass Menschen kategorisiert sind, auch ihr seid eine Kategorie unter eben vielen anderen. Und da einfach zu sensibilisieren und, ne, was wir auch häufig sagen, es ist toll, wenn eben dieses Sprechen darüber stattfindet, bevor sozusagen in Anführungszeichen das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und zwar bevor eine, ja, eine rassistische Handlung oder Äußerung stattgefunden hat, weil dann kommen die Emotionen, starke Emotionen noch dazu. Und das macht ja alles noch viel komplizierter und vor allem schmerzhafter. Und je mehr wir eben vorab auch schon geleistet haben im Sprechen und Setzen von bestimmten Perspektiven, eine gewisse Flexibilität, auch wir als Erwachsene eine gewisse, ja, Lockerheit auch entwickelt haben, weil wir wissen auch und in Workshops mit Kitas und so weiter merken und bekommen wir ja auch mit, dass da ganz viel Unsicherheit, ne, hattest du ja auch mal gesagt, ja, mitschwingt. Das ist eine Übungssache, ne? Je mehr wir eben auch darüber sprechen können, desto leichter wird es für uns auch fallen, gerade auch in Bezug auf Konflikte nochmal eine andere Dimension mit dem Kind zu besprechen. Also gerade im Blick auch noch in andere Länder, wenn wir jetzt nach Richtung England oder USA gehen, da ist es ja noch viel weiter, auch so ein normalisiertes Bewusstsein für eine diverse Gesellschaft. Und da sind wir einfach auch am Anfang in Deutschland und müssen, sind wahrscheinlich mit die ersten Generation oder die erste Generation, die so in der Breite dieses Themen überhaupt erst zum ersten Mal auch angeht. Und die meisten von uns, auch wir, die sozusagen rassifiziert, also als schwarze Person in dem Diskurs sind, auch wir sind ja nicht mit diesen Begriffen aufgewachsen, ne? Also wir sind auch mit, viele von uns mit rassistischen Bezeichnungen aufgewachsen und wussten, dass es nicht toll ist, aber hatten einfach keine Alternative und waren sehr dankbar, als eben Alternativen aufkamen, diese alten rassistischen Begriffe auch ablegen zu dürfen und da auch einzuladen, alle anderen das auch abzulegen, also und ein Bewusstsein zu setzen, dass es nicht in Ordnung ist, diese weiterhin zu verwenden.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das selbst erstmal grundlegend verstehen. Also in Vorbereitung für diese Podcast-Folge habe ich mich mit meinem Mann unterhalten und habe ihn gefragt, ja, fass doch mal zusammen, was ist denn Rassismus eigentlich? Und er hat sich da wirklich schwer getan und wir sind dann in eine sehr, sehr interessante Diskussion gekommen. Aber ich glaube, das sind so die Basics, wo wir einfach mal anfangen sollten. Könnt ihr das kurz prägnant, also kurz wahrscheinlich nicht, aber zumindest erstmal prägnant zusammenfassen für diejenigen, die sich gerne damit ausführlich beschäftigen wollen, was Rassismus ist und welche Funktion er hat?
Genau, also ich würde sagen, so die kürzeste Definition, die mir jetzt einfallen würde, ist, die Differenzierung von Menschen mit dem Zweck, Macht auszuüben. Also die Machtkomponente ist ganz wichtig.
Und Hierarchie. Hierarchische.
Genau, Macht und, ja, genau, Macht und Hierarchie. Weil dann haben wir auch gleich die Diskussion raus, gibt es Rassismus gegen weiße Menschen?
Und, ja, die kommt ja immer automatisch.
Genau, den gibt es nicht. Und zwar aus dem Grund, weil die Machtkomponente fehlt. Ich kann zwar gemein sein zu einer weißen Person, aber trotzdem wird sie nicht aufgrund ihres Weißseins eine Wohnung oder einen Job nicht bekommen. Also Rassismus wird strukturell und institutionell und persönliche Beleidigungen wirken individuell. Sie können genauso schmerzhaft sein, das möchte ich auch niemandem absprechen, aber das Weißsein hat institutionell und strukturell keine Nachteile.
Genau. Und zwar nirgendwo auf der Welt. Also als Einstieg auf jeden Fall Macht und Hierarchie. Also ne, die Geschichte hat eben, die um Rassismus herum ist, hat eben Menschen in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, die hierarchisch angeordnet wurden und weißen Menschen sozusagen mit einem Potpourri an besten Eigenschaften, Tugenden, ja, ausgestattet, in der ihnen auch die höchste Intelligenz, Schönheit allen ausgestattet ist und in einer hierarchischen Struktur eben Menschen dem nachgelagert hat. Und das wurde einfach nicht nur als, ne, könnte man sagen, ja, kannst du ja so denken, wenn du willst, aber das wurde eben normiert, indem gesagt wird, es gibt eine universelle Idee von Schönheit, die sich seltsamerweise immer an Weißen auch orientiert und Intelligenztests, die dann seltsamerweise auch immer weißen Menschen als die intelligentesten aller Menschen sozusagen auszeichnet. Und dahinter stecken natürlich dann, dass Rassismus sich dadurch auch in Wissenschaften, in Gesetzeslagen, in Kultur, in ja auch in unserer Empfinden, was ist Schönheit, entlang wessen Körpers, wessen Aussehens und so weiter, sich verschrieben hat. Und entsprechend ist es heute so ein Gemauschel auf so vielen Ebenen, in der wir bis heute, ne, und dem nachgelagert eben verschiedene, ja, in verschiedene auch Weltordnungen, die eben durch Versklavung von, ne, afrikanischen Menschen, indigene Menschen, Vernichtung von indigenen Menschen und oder auch Kolonialisierung eben sich in bis heute in die Realität eingeschrieben hat. Und das jetzt aufzuklamüsern, ist natürlich ein Prozess, den wir sicherlich nicht auch in einer Generation auflösen werden, auch die Dimension dessen zu begreifen. Aber eben auch bis heute sich das, ne, es gibt ja Aktivistinnen, die da auch ganz erpicht sind, aufzupassen, dass es sich nicht in die nächste, durch Tech und KI in die nächsten Generationen einschreibt, indem ja immer wieder auch Momente aufkommt, okay, was für Wissen hat KI? Und dann kommt auch wieder raus, ist ein sehr westliches, sehr rassistisches Wissen, weil das natürlich auf eine Realität basiert, in der bestimmtes Wissen auch schon im Internet sozusagen verbreitet und bestimmte Perspektiven priorisiert. Und das, ich glaube, wir müssen wissen, dass die Dimension von Rassismus keiner von uns wirklich je in der Komplexität erspüren kann, immer. Aber wir müssen eben voraussetzen, wenn das diese Dimension ist auf allen Ebenen, dass sie existiert und wir das nicht mehr hinterfragen. Und das, würde ich sagen, ist in Deutschland auch erst passiert jetzt, zu akzeptieren, okay, wir leben in einer Gesellschaft, in der Rassismus existiert. Und jetzt geht es darum zu schauen, wie können wir das auf den verschiedenen Ebenen abbauen, weil wir eben sehen, dass dem nachgelagert immer wieder auch Konflikte auftauchen, die wir alle auch nicht wollen. Und aber auch, wie schwierig es ist, ne? Wie, wenn wir sagen, in Deutschland hat sich mit 2020 so ein Paradigmenwechsel auch in Bezug auf Offenheit, Rassismus in der deutschen Gesellschaft zu begegnen, ereignet, dann müssen wir sagen, ist trotzdem seit spätestens letzten Jahr, ne, 2024, 23, der Backlash, also die Rückwärtsbewegung sozusagen von progressiven, positiven Entwicklungen, dem Rassismus eben zu begegnen und auch abzubauen, das wird ja jetzt aufgehalten und auch zum Teil zurückgenommen. Also gerade in den USA sehen wir ja ganz stark, dass auch diese Diversitätsprogramme zurückgefahren werden, weil der politische Druck, der jetzt von rechts kommt, einfach so stark ist und viele ja, konkret Angst haben, das weiterzuführen, weil es einfach damit gerade keine Wahlen zu gewinnen sind und entsprechend ja darauf verzichtet wird. Und das also ich bin trotzdem optimistisch, es wird sich verändern. Also die deutsche Gesellschaft verändert sich, ob die Politik das einsehen möchte oder nicht. Aber es dauert einfach. Und dafür braucht es einfach, dass wir alle und die sowieso aktiv daran arbeiten, ja, dabei auch bleiben und, wie gesagt, dieses Wissen und Know-how zur Verfügung stellen und auch erlauben, ne, auch so gerade wie du auch erzählt hast, in diese Gespräche auch zu kommen, die bilateral stattfinden, um überhaupt ein Gefühl für die Dimension zu bekommen, in der Rassismus existiert. Das ist kein einmaliges Gespräch, ne? Das dauert einfach auch.
Dann lass uns mal darüber sprechen, was wir quasi als kleinste, ja, Einheit der Gesellschaft tun können. Ja, wie kommen wir denn mit unseren Kindern ins Gespräch? Wie können wir sprechen? Wie schaffe ich eine geeignete Gelegenheit dafür? Das werde ich ja nicht zwischen Tür und Angel machen können oder wollen. Wie erkläre ich denn Rassismus kindgerecht? Also wir haben ja gesehen, schon die Erklärung für die Erwachsenen ist ja unglaublich komplex. Und wir haben es trotzdem nur an der Oberfläche ja, berührt, das Thema. Wie schaffe ich das kindgerecht darzustellen? Und wie komme ich über die verschiedenen Themen, die damit verbunden sind, beispielsweise über verschiedene Hautfarben, wie komme ich da mit Kindern ins Gespräch?
Also Ich glaube, die größte Voraussetzung ist, wie du ja eben auch gesagt hast, mit Erwachsenen ins Gespräch zu kommen und überhaupt zu verstehen, was weiß ich und was weiß ich nicht. Weil eigenes Wissen ist schon auch eine Voraussetzung, um Kindern was beizubringen. Und dann, glaube ich, ergeben sich ganz viele Dinge im Alltag, sei es jetzt durch die Straßen zu laufen und einen Stolperstein zu sehen. Das ist ein guter Anlass, mit den Kindern darüber zu sprechen, warum ist er da und was bedeutet dieser Stolperstein. In der Weihnachtszeit, die jetzt ja auch noch nicht so lange her ist, hatten wir ganz viele Spendenaktionen wieder. Dann haben wir große Plakate mit leidenden Kindern aus der ganzen Welt und eine weiße Person, die quasi als rettender Engel daherkommt. Auch das ist zum Beispiel einfach die Frage zu stellen, wer ist denn eigentlich auf den Plakaten? Wie sehen die Menschen aus, denen geholfen wird? Und wie sehen die Menschen aus, die Hilfe empfangen? Und warum ist das so? Kinderbücher. Ich würde empfehlen, gerade die alten Klassiker sich vorher einmal anzuschauen. Oft sind wir überrascht, nicht nur ob des Rassismus, sondern auch der Frauenbilder zum Beispiel, die dann noch porträtiert werden, dass wir die dann doch gar nicht vorlesen möchten. Aber mit älteren Kindern könnte auch das ein, wenn sie die Geschichte schon kennen, ein Gesprächsanlass zu sein. Wer ist eigentlich Held oder Heldin der Geschichte und wer nicht und warum und wer sieht wie aus? Also es ergeben sich eigentlich ganz viele Punkte im Alltag, die auch, und ich nenne gerade diese Beispiele, weil viele ja oft Angst haben und denken, okay, jetzt muss ich halt über, dann denken wir an die Ermordung von George Floyd und das Video und das ist alles viel zu hart. Ja. Es gibt schon eine Art und Weise, einfach über, wie ist unsere Gesellschaft aufgebaut, wem wird welche Rolle zugeschrieben, mit Kindern über das Thema Rassismus zu sprechen, ohne direkt von Gewalt und Mord sprechen zu müssen.
Und was ich auch noch sagen wollte, aber es ist ja auch so, dass viele Kinder trotzdem sehr, sehr viel mitbekommen. Also auch ich habe ja ein Grundschulkind und das fährt U-Bahn und liest auf dem Berliner Fenster was, also ne, in diesen Monitoren.
Also Nachrichten quasi.
Genau, die Nachrichten. Also da bekommt es ja auch ganz viel mit. Und da bekommt es mit gegen große Empörung. Ja, Trump hat dies oder jenes gesagt und hat gesagt, dass bestimmte Migrantinnen das und das sind. Was ist denn eine Migrantin und so weiter. Ne? Dann fängt es ja schon an, okay, ne, per Definition sind wir das auch. Ja, aber dann lügt er. So, ne? Also das ist ja auch so für Kinder. Die sind auch sehr empört, wenn sie mal das übersetzt bekommen, was sie da lesen und hören und was da an Lügenbilder auch darin stecken. Und das ist aber ein toller Anlass auch zu sagen, total, ne, was da passiert, was gesagt wird und wieso kann er das sagen, um einfach über ganz viele diese großen Themen zu sprechen und auch klar zu machen, ja, ne? Ich verstehe schon Eltern, die sagen, wir wollen das ungern, weil die Kinder und ihre Unschuld wollen wir so lange bewahren, wie es geht. Nur, es sind Grundschulkinder, sie sind auch Teil dieser Erde und dieser Welt und entsprechend bekommen sie auch mehr mit, als wir vielleicht auch denken. Und das sind schöne Anlässe, um mit ihnen tolle Gespräche zu führen über solche Themen. Und das ist auch ein Grund. Und in dem Kontext sollen sie auch hören, es ist auch rassistisch, was da passiert. Und dann lässt sich ja an diesem Beispiel ganz gut eben auch beschreiben, was ist denn daran in dieser Situation ganz konkret rassistisch. Und dann auch als erwachsene Bezugsperson, vielleicht gucke ich noch mal ganz genau, wie ich es jetzt in diesem Kontext beschreiben würde. Aber ja, Stück für Stück setze ich dann einfach ein Bild zusammen, wie Rassismus sich in verschiedensten Kontexten eben zusammensetzt und wer eben davon auch immer wieder negativ berührt wird und wer eben nicht. In dem Kontext auch, ja, wir könnten Deutsche sein, in den USA leben und werden nicht in dieser Idee mitgedacht, dass wir die störend sind oder unamerikanisch sind. Es sind andere, die da mitgedacht wird. Und das ist auch Rassismus, in der wir halt nicht zu diesen Gruppen gehören. Und das ist auch ein guter Anlass, eben mit Kindern darüber, in dem Kontext über weiße Privilegien zum Beispiel zu sprechen.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, dass wahrscheinlich manche Eltern das Thema auch nicht in der Tiefe behandeln, wie es angemessen wäre, einfach weil sie Angst haben, dass es ihre Kinder belastet. Und das kann natürlich durchaus passieren, weil es ist ein belastendes Thema. Gibt es denn so Handlungsstrategien, die wir mit ihnen besprechen können, um dem Gefühl der Hilflosigkeit, was die Kinder ja dann auch häufig empfinden, irgendwie begegnen zu können?
Genau, ich würde da vielleicht nochmal die Kinder in zwei Gruppen aufteilen, nämlich diejenigen, die von Rassismus betroffen sind und diejenigen, die es nicht sind. Und für Kinder, die selber Rassismus erleben, ob es in der Kita oder im Schulkontext ist, ist unsere also primäre Strategie, diese Kinder zu stärken. Dass sie quasi nicht internalisieren und lernen, okay, mit mir stimmt etwas nicht. Die Welt hat Recht, die mir immer wieder sagt, ich bin nicht schön genug und ich bin nicht schlau genug. Und ihnen Gelegenheiten zu geben, sich gespiegelt zu sehen, ob es in Kinderbüchern oder Serien ist oder mit anderen Menschen. Ich bin eine ganz normale Person mit ganz vielen Stärken und Schwächen. Aber mein Aussehen, meine Herkunft, meine Religion machen mich nicht schlechter, als ich bin. Und um dann mit der Hoffnung, dass wenn ihnen etwas passiert, sie das einordnen können als Rassismus, das hat nichts mit mir zu tun, und sich entsprechend Hilfe suchen bei einer anderen erwachsenen Person. Für Kinder, die nicht von Rassismus betroffen sind, würde ich sagen, dass es vorrangig einmal darum geht, zu verstehen, was ist Rassismus, und ihn dann, denke ich, genauso wie bei anderen Ungerechtigkeiten oder beim Mobbing, ihnen auch einen Auftrag mitzugeben. Also wenn sie nicht selber reagieren können, das ist ja auch nicht so leicht oft in einer Gruppensituation, dass sie aber erkennen, okay, hier passiert eine Ungerechtigkeit, hier passiert Rassismus. Ich wende mich an eine erwachsene Bezugsperson und hole mir Hilfe.
Oder eben auch, zumindest irgendwann mal zu dem anderen Kind gegenüber zu treten. Ich sehe dich, ich höre dich, ne? Und es ist nicht in Ordnung, was da geschehen ist. Auch da Unterstützung zu bieten, weil eine Komponente gerade von rassistischer Ausgrenzung ist ja auch dieses alleine zu sein und eine Ohnmachtsgefühl zu empfinden, weil gerade wenn es dann darum geht, in einer Gruppensituation, vielleicht in einem Schulkontext, dass es sozusagen kein Verständnis von den anderen Kindern da ist. Und da es ganz wichtig ist zu wissen, okay, es gibt Menschen, die und Kinder vielleicht, die diese Ungerechtigkeit in dem Moment sehen, vielleicht nicht wissen, wie sie jetzt aus dieser Gruppe heraus agieren. Das verstehe ich auch. Und gerade Kinder, die nie Berührungspunkte hätten, weil sie beispielsweise keine Eltern haben, die mit ihnen diese Themen besprochen haben, die privilegiert sind und sich mit diesen Themen nicht befassen müssen, wissen ja in dem Moment auch nicht, was sie tun können und haben überhaupt gar kein Gefühl dafür, was passiert denn hier eigentlich im Kontext, oder lernen einfach rassistische Sprache, weil sie wissen, es zeigt Wirkung. Aber es gibt ja auch Kinder, die stehen einfach, die meisten stehen ja nur dabei und sind nicht aktiv agierend, und in dem Moment auch die zu bestärken, auch in aufzustehen und Nein zu sagen. Also brauchen wir sowieso zivilgesellschaftlich, dass ja wir unsere Kinder darin bestärken, ja, auch Gesicht zu zeigen und Widerstand zu leisten. Und auch das können wir am einfachsten einfach mit kleinen Schritten, wenn, wie gesagt, noch gar nicht viel Aktion notwendig ist, sie einfach dafür zu sensibilisieren, ein Gefühl zu kriegen, was da passiert, das in Worte und Handlungen zu übersetzen. Und dadurch eben einerseits betroffene Kinder zu stärken, Worte zu finden für das, was ihnen widerfahren ist, und sich an entsprechende Personen zu wenden. Und für die, die eben nicht aktiv betroffen sind, weil sie aus verschiedensten Gründen da privilegiert sind und nicht im Zentrum von rassistischer Ausgrenzung sind, aber dass sie auch dieses Unrecht erkennen und entsprechend sich auch dagegen wehren können. Gerade auch in Deutschland mit deutscher Geschichte wissen wir, das ist ja das, das die große Aufgabe einer Zivilgesellschaft, ein Gespür dafür zu kriegen, was ist denn Unrecht und Recht und wie kann ich mich in diesem Moment auch verhalten.
ganz unbedingt. Ihr habt schon gesagt, im Alltag kann man ganz wunderbar über das Thema ins Gespräch mit Kindern kommen. Aber manchmal fühlen sich die Eltern auch hilflos, denn es gibt so Situationen, da wissen sie gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Also zum Beispiel mit kindlichen Vorurteilen. Mhm. Die entstehen, wir haben gar nicht so richtig eine Idee, woher die jetzt kommen. Also was kann ich denn konkret machen, wenn mein Kind beispielsweise sagt, ich habe Angst vor Menschen mit Kopftuch? Das würde mir persönlich jetzt erstmal schwer fallen, zu entscheiden, wie ich da argumentiere.
Also es ist eigentlich genauso wie bei Erwachsenen. Die Frage des Hinterfragens, woher dieses Wissen kommt. Mhm. Warum hast du Angst vor denen? Welche Erfahrung hast du? Wie kommst du darauf? Wo kommt das her? Und dann eigentlich mit diesen Fragen zu identifizieren, dass es gar keinen konkreten Auslöser gab. Ne? Also das ist eine diffuse Angst. Dem Kind ist nie irgendetwas Schreckliches widerfahren, sondern es hat dieses rassistische Wissen irgendwoher aufgeschnappt und internalisiert und das über Fragen und Gegenargumente aufzudecken. Also erstmal richtig nochmal nachzubohren, warum hast du diese Angst, wo kommt diese Angst her, was glaubst du denn, was passiert oder was diese Menschen tun. Und auch nochmal ein Vergleich, das gerade bei dem Kopftuch, also wir haben in Deutschland ja so viel Diskussion um dieses Stück Stoff, was ja aber immer nur problematisch bei muslimischen Frauen. Es gibt ja auch andere Menschen, die Kopfbedeckungen tragen, die dann auf einmal nicht so bedrohlich sind.
Genau. Also ich komme aus dem Schwäbischen, wie ich schon gesagt habe, und da ist es durchaus gängig bei den Landfrauen beispielsweise, dass sie auch eine Kopfbedeckung tragen. Und das an solchen Momenten ist ja ganz klar, also ich glaube, es gibt kaum Kinder, die Angst haben vor ihnen. Es ist ihnen wahrscheinlich gar nicht offensichtlich, dass sie das tragen, ne, wenn sie ihnen begegnen. Aber es ist eben offensichtlich bei einer anderen Gruppe von Frauen, die das tragen. Und da an diesem Moment wissen wir auch, da gibt es einen Diskurs, den keiner wahrscheinlich mit ihnen besprochen hat, aber sie haben es trotzdem gelernt aus dieser Gesellschaft. Im Buch haben wir das ja auch dann mit den Secret Messages, also Secret Education. Die ganze Symboliken, die eben eine Gesellschaft hat, ihre Vorurteile oder ihr Wissen zu, die sie einfach in einer Gesellschaft existieren und Kinder erlernen und interpretieren auch diese Symbole und entsprechend haben sie denn über das Kopftuchtragen einer bestimmten Gruppe eben auch schon etwas erlernt, etwas Negatives erlernt und wenn etwas Negatives existiert, kann ich das sofort auch mit Emotionen verknüpfen. Und das ist natürlich jetzt eine Aufgabe, an die Bezugsperson da ranzugehen. Wie gesagt, ne, was Tabby ja auch gerade gesagt hat, total wichtig, das erstmal zu identifizieren und auch nochmal vielleicht das Thema größer zu machen und zu schauen, es gibt viele Menschen, die das tragen. Es war auch modisch, das zu tragen, gerne mit Cabrio. Und das sehe ich auch gerne in Italien. Aber da auch nochmal zu schauen, am Ende ist eine individuelle Entscheidung für Menschen, kann kulturell gelesen werden, kann religiös gelesen werden, kann modisch gelesen werden. Es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen ihren Kopf bedecken und und daran zu gehen und natürlich auch, ne, das Kind hat es gelernt, das wird es auch nicht durch ein gutes Gespräch automatisch ablegen, aber es ist langsam ja auch emotionale Arbeit, die dann stattfindet, das zu wissen und entsprechend das Kind auch darin zu begleiten, da dem auch einen Namen und Gefühl zu geben und daran zu arbeiten, diese Angst, diffuse, eben auch zu benennen und daran langsam und mit Geduld eben auch zu verschauen, dass man die abbaut, indem man eben das stärker kontextualisiert, benennt, vergleicht und einfach auch klar macht, dass da in dem Moment auch erstmal Kopftuch überhaupt nichts aussagt zu irgendetwas.
Ja, ist eine tolle Handlungsstrategie. Ich verfall dann wahrscheinlich immer eher in Panik und will dann sofort empört, um Gottes Willen, wie kannst du sowas sagen? Das ist so der erste Impuls einfach, wenn man die Ungerechtigkeit so empörend findet. Aber finde ich eine gute Strategie, dass man mit Kindern da wirklich ins Gespräch kommt und wirklich hinterfragt, wo kommt das her? Und eben auf der Sachebene da zueinander findet.
Genau. Und auch in dem Moment auch, ne, was du beschreibst, ist ja, also ich würde jetzt mich da auch nicht ausnehmen, dass wenn jetzt mein Kind mit, keine Ahnung, homophoben Sprüchen nach Hause kommt, dass ich nicht ebenfalls emotional werde und ebenso reagieren würde. Darf ja auch sein. Also es darf ja auch angezeigt werden, dass bestimmte, ja, vielleicht Toleranzgrenzen auch da ein Limit erreichen. Wir sind ja nicht alle nur versachlichte Menschen, aber auch wichtig, einfach trotzdem in Begleitung zu gehen und zu schauen, dass wir, dass das in dem Moment vielleicht auch, du, das ist auch rassistisch. Lass uns doch mal gucken, wie wir damit, ne, zukünftig auch umgehen. Und gerade wenn die Kinder auch noch sehr jung sind, aber wir sagen auch Rassismus und rassistisch sind Begriffe, die auch früh eingeführt werden können. Da müssen wir nicht erst erwachsen oder jugendlich werden, bevor die Kinder diese Begriffe erlernen. Einfach den Kindern auch früh einen Kontext zu geben, innerhalb dessen wir uns gerade bewegen, ne? Mit bestimmten Ideen und Vorstellungen. Und viele Kinder werden vielleicht auch dann aufwachen und sagen, oh, das war mir ja vielleicht gar nicht bewusst. Das wollte ich doch gar nicht. Aber ich habe halt Angst, weil wichtige Information, was steckt denn dahinter, hinter dieser Angst? Und da ins Gespräch zu kommen.
Jetzt ist es ja so, dass vor allen Dingen auch kleinere Kinder manchmal sich auch in der Öffentlichkeit unangemessen verhalten. Also indem sie zum Beispiel sagen oder ganz laut fragen, Mama, warum hat das Kind da hinten denn braune Haut? Wie können wir denn damit umgehen? Also einerseits hat man natürlich das Bedürfnis, mit dem Kind zu sprechen, aber man ist ja auch betroffen und möchte eigentlich dem anderen signalisieren, dass es jetzt nicht in Ordnung war. Also wie handle ich denn da als Elternteil richtig?
So schön, ne? Mit dem Kind im vollen Bus zu sein.
Ja, die sagen auch, also mein Kind hat früher im Supermarkt, ist es durch die Gegend gelaufen und hat gerade gelernt, was der Unterschied zwischen Mann und Frau, und zeigte dann auf jeden Mann und schrie durch den Supermarkt, Mama, das ist ein Mann, der hat einen Penis. Und immer so, ja, hast du recht, wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, das überfordert viele Eltern. Wie gehe ich mit solchen Situationen um?
Total. Also erstmal, ich glaube, zu verstehen, das kann andere Menschen verletzen. Aber für mich zum Beispiel ist nochmal ein ganz großer Unterschied, ob eine erwachsene Person da ein Kind das macht, aus wirklich kindlicher Neugierde. Und dann kann ich ja mal sagen, die Reaktion, die nicht förderlich ist, ist die
Ruhe. Ja, ist wahrscheinlich häufig der erste Impuls. Ja.
Genau. Und der signalisiert dem Kind ja aber ein bisschen, okay, ich habe jetzt diese Frage nach der braunen Haut gestellt, das Gespräch wird abgewürgt, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist da los. Und versuchen wirklich auch in dieser Öffentlichkeitssituation, die natürlich unangenehm ist, wir können das Gespräch ja auch auf später vertagen und sagen so, du, ne, ich möchte nicht mit dir in der Öffentlichkeit über andere Menschen reden. Lass uns das später besprechen. Und dann aber tatsächlich auch eine Antwort. Und gerade bei der braunen Haut wird es oft so verkompliziert. Es gibt einen Stoff, der heißt Melanin, und der ist in der Haut und in den Haaren und in den Augen. Und der macht die entsprechend dunkler oder heller. Und das betrifft ja auch weiße Menschen. Das betrifft nicht nur schwarze Menschen. Manche haben braune Haare, die haben halt mehr Melanin in ihren Haaren. Und andere sind blond, die haben weniger Melanin, der wirklich versuchen, da auch auf einer Sachebene ganz sachlich zu erklären, warum das so ist, wie es ist.
Genau, weil was ja dann passiert, gerade wenn, wollte ich vorhin schon sagen, wir reagieren ja auch in dem Moment panisch. Einmal ist es, weil wir natürlich wissen, es ist eine krasse Grenzüberschreitung auch zu der anderen Person. Wir schämen uns in dem Moment auch, weil es geht ja jetzt darum, wie wir vor allem agieren als erwachsene Person, wollen das gerne zurücknehmen, aber lenken ja vielmehr die Aufmerksamkeit auf diese Szenerie durch unsere Reaktion. Und in dem Moment ist es ja auch ganz panisch, oh mein Gott, wie kann ich denn diese komplexe Frage auch jetzt beantwortet? Ne? Also ich schäme mich ja gar nicht dafür. Also wenn da ein diffuses, oh Gott, wie unangenehm Moment entsteht, ne? Über Melanin, das ist überhaupt nichts, und plötzlich verbindet es ja auch Menschen wieder. Okay, Melanin hat jeder und manche mehr, manche weniger, und guck mal, du bist brünett, meine Haut ist braun, unsere Haut und deine Haare haben halt auch viel mehr als vielleicht bei der anderen Person, die blond ist und weiß oder so. Ne? Es ist nicht kompliziert, es ist auch nichts Unangenehmes oder Peinliches. Und ich glaube, in dem Moment stecken aber wir ganz häufig auch zum Thema Rassismus. Es ist unangenehm, es ist peinlich, wir haben ein diffuses Gefühl im Bauch und wissen gar nicht was. Wir haben wahnsinnig viel wenig Wissen zu diesem Kontext und machen es super kompliziert im Kopf. Aber es sind eigentlich ganz kleine Schritte, die wir gehen müssten. Kleine Übersetzungsmomente, die nicht eigentlich, sondern ganz konkret kindgerechte Erklärungen, die uns allen auch helfen würde. Also ich glaube, wir erklären uns selbst zu Rassismus auch immer erst, müssen wir uns selbst erklären, was heißt es denn jetzt eigentlich konkret in diesem Kontext und wie verhalte ich mich, was kann ich denn sagen, was ist das Richtige zu sagen und wie entschuldige ich mich und so weiter. Und gerade wenn wir wissen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der zu wenig Vorwissen da ist, vielleicht ist es vielleicht auch eins der ersten Schritte einfach, okay, es tut mir total leid, wahrscheinlich ist es nicht okay, was ich sage. Und damit halt auch zuzugeben, es ist gar keine schlechte oder es ist kein... Ja, man möchte keine Grenzüberschreitung machen, aber gibt auch ein Stück weit zu. Ich weiß leider zu wenig. Ich weiß, ich müsste mehr darüber wissen und sagen, was man zu sagen hat. Ne? Hm. Statt oder sich zu entschuldigen, weil irgendwas vorgefallen ist und dann rausgehen. Ich glaube, je mehr wir emotional werden und den Kindern auch signalisieren, oh Gott, das ist ganz schlimm, ja, desto mehr lernen sie auch, da ist ein Problem. Irgendwas ist nicht in Ordnung und es hat sicherlich mit dieser Haut zu tun, der Person. Ne? Diese braune Haut, da ist irgendwas Komisches dran. Mhm. So, ne? Weil Mama reagiert gerade total überventiliert jetzt hier fast. Und es ist ein bisschen tabuisiert, ich frage das nicht mehr, ich werde das nicht mehr fragen. So, das ist das, was das Kind in dem Moment lernt. Mhm. Und das kommt mit in ein ganzes Potpourri an Emotionen, Gefühle, Gedanken, also Inhalte, die in diesem Kontext Rassismus, schwarze Menschen steckt, ohne dass es aufgelöst wird. Und dann passiert dann irgendetwas und dann explodieren die Emotionen, weil einfach ganz viel an, ne, für alle Menschen, für die einen ist es ganz viel Verletzungen, die immer wieder und Grenzüberschreitungen, die stattfinden. Und für Kinder, die eben weiße Kinder, sage ich mal, ganz viel Scham, tabuisiert, ich habe keine Worte dafür, ich weiß gar nicht, was da eigentlich passiert, irgendwas ist komisch halt auch mit denen und so, ne? Ja. Und da deswegen total wichtig, da das aufzugreifen und gemeinsam mit dem Kind nach guten Erklärungen vielleicht zu suchen. Mhm. Oder das, diese Moment als Anlass zu legen, für einen selbst zu sagen, okay, ich muss mich jetzt mal damit befassen, gute Erklärungen zu finden für das Kind.
Wenn wir jetzt so auf den Alltag von Kindern schauen, dann ist es ja ganz häufig so, dass sich Rassismus auch in beispielsweise Kinderliedern oder in Kostümen im Karneval beziehungsweise im Fasching versteckt. Habt ihr ein paar Tipps, wie ich das erkenne und wie ich mit meinem Kind darüber spreche und auch wie ich es in der Kita anspreche?
Genau, also wie erkenne ich Rassismus im Kostüm und in Kinderbüchern und so weiter? Also es gibt immer mehr ganz gute Materialien zu dem Thema. Wir haben in unserem Buch ja auch 2 Kapitel zu dem Thema gemacht. Kinderlieder, da auch ein paar rausgepickt und auch Kostüme. Bei Kostümen würde ich, wenn ich glaube, ich kann es nicht leicht identifizieren, rangehen. Tiere sind zum Beispiel immer unproblematisch. Berufe meistens auch, wenn es darum geht, andere Kulturen darzustellen. Das wäre so ein großes Ausrufezeichen, wo ich sagen würde, einmal genau hingucken. Ist es tatsächlich eine Wertschätzung oder lasse ich mein Kind eine kolonialrassistische Vorstellung von, wie diese Menschen sind, in Stereotypen reproduzieren? Darum, wenn ich mir unsicher bin, vielleicht von fremden Kulturen einfach die Finger lassen. Es gibt ja so viele Disney-Figuren und wie gesagt Tiere und Berufe. Die Auswahl an Kostümen bleibt immer noch riesig. Ansonsten finde ich total super, das ISTA, Institution für Situationsansatz hier in Berlin. Die haben auf ihrer Website auch ganz viele kostenlose Materialien zum Download. wo sie genau nochmal einzelne Kinderlieder und auch wie Fasching quasi Rassismus sensibel, diversitätssensibel gestaltet werden kann. Da ist, und ich glaube, die andere Frage war nach der Kita, ne? Wie wir da mit der Kita ins Gespräch kommen können. Ja. Das ist gar nicht so, eigentlich ist es ja ganz leicht, wir könnten ja einfach einen Termin in der Kita machen und sagen, ich würde gerne über das Thema reden, aber es ist hoch emotionalisiert. Ich weiß nicht, ob es einige in den Medien mitbekommen haben, vor einigen Jahren in Hamburg, und Kita verbietet Fasching und den Kindern wird der Spaß genommen und was da so alles kursiert. Auch da sind, finde ich, die Materialien von der ISTA total super. Was sind pädagogische Materialien? Und wenn ein Gespräch schwierig ist, vielleicht auch diese Materialien erstmal zur Verfügung stellen der Kita, um da auch gute Argumentationen drin zu haben, warum das Thema Afrika an Fasching eventuell problematisch sein könnte.
Und insgesamt auch da immer wieder auch aufgreifen, ne? Das eine ist ja, auf welche Kulturen greife ich zurück? Das andere ist, befinden sich auch Kinder dieser rassifizierten oder dieser rassistischen Kulturen oder rassifizierten Kulturen in der Kita? Und wie würde es dem Kind gehen, wenn, ne, zum Beispiel Thema Afrika jetzt die ganzen rassistischen Stereotype über Afrika da reproduziert werden? So, wie geht es dem Kind wohl damit? Und auch, wollen wir, dass Kinder das als eins der ersten und wenigen Momente, viele Kinder werden nicht viele Bilder über den zweitgrößten Kontinent je erfahren. Das heißt, es reduziert sich so oder so auf der Basis von, wie wird Afrika in den Medien präsentiert, welches Wissen haben die Eltern, wenig bis gar kein Wissen, was ist in Kinderbüchern, wenn sie welche mal haben, überhaupt an Bildern verfügbar. Also das sind alles häufig sehr, sehr problematische Bilder. Und wenn eben auch da weiterhin in einem Kontext wie Fasching oder Karneval eben auch da diese Stereotypenbilder wieder aufgegriffen werden, dann setzt sich das eben auch weiterhin fort und schreibt auch weiterhin eine Idee von Afrika weiter, die Kinder erlernen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, erstmal vorzuführen, wie die Kita insgesamt mit einem solchen Vorstoß agiert, aber auch zu schauen, was wir auch immer gerne sagen, es bildet Bande. Schaut auch mal, ob ihr nicht Verbündete unter den anderen Eltern findet, weil natürlich das auch leichter ist, kollektiv Forderungen zu stellen, als eine Einzelperson zu sein, die etwas geändert haben möchte und jetzt einem pädagogischem Team gegenübersteht, das vielleicht gar kein Verständnis dafür hat. Genau, da irgendwie zu gucken, wie können wir bestimmte Themen auch setzen, wie können wir das kollektiv auch umsetzen und mitgestalten und ja, auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie können wir das in der Gruppe und pädagogisch aufgreifen. Das kann aber dauern.
Das ist wahrscheinlich auch ein guter Tipp für Schulen, weil auch da ist ja Rassismus noch allgegenwärtig. Ich finde das immer wieder erschreckend. Also in Schulmaterialien gibt es nach wie vor noch rassistische Darstellungen, weil da Material genutzt wird, was unter Umständen schon 40 Jahre alt ist. Und wenn man sich dann darüber beschwert, dann wird das tatsächlich oft nicht ernst genommen. Und viele Eltern überlegen natürlich auch, ist vielleicht noch ein bisschen anders als in der Kita, ob sie überhaupt was sagen, weil sie natürlich jetzt nicht als die schwierigen Eltern wahrgenommen werden wollen. Aber eigentlich ist das ja jetzt ein genau guter Punkt, um eine gute Gelegenheit, um wirklich aktiv gegen Rassismus mal einzustehen. Gibt es da auch von der ISTA Materialien speziell für Lehrer, oder habt ihr da noch so den einen oder anderen Tipp, wie ich gerade mit Lehrpersonen gut ins Gespräch kommen kann?
Also es ist ein bisschen parallel auch zu dem, was Ola Olu eben schon gesagt hat, das Bandenbilden. Alleine eine einzelne Person lässt sich leicht abschmettern. Und ich möchte hier auch ganz explizit nochmal, du hast es ja eben gesagt, du erkennst das, dich schockiert das. Menschen, die nicht selber konkret betroffen sind, sich da zu wehren. Also ob das jetzt Rassismus ist oder Homophobie oder andere Dinge, die in Schulbüchern reproduziert werden, gerade wenn es mich nicht betrifft, zu gucken, okay, mit wem kann ich mich zusammentun, von wem weiß ich, dass die Person es auch empören wird, und dann gemeinsam entweder direkt an die Lehrerschaft, Schulleitung. Und ansonsten ist es natürlich auch ein Thema für die Elternvertretung.
Ja, absolut.
Sich mit denen zusammenzutun. Genau, und das ist beim Thema Schule so ein ganz plakatives Beispiel. Ich würde sagen, ein fast noch größeres oder ein Problem, was mir viel größere Sorgen macht, ist, dass wir immer wieder Studien veröffentlicht bekommen, in denen sich ganz klar zeigt, dass Kinder mit bestimmten migrantischen Namen schlechter bewertet werden bei gleicher Leistung. Das passiert genauso bei dicken Kindern. Und das ist ein Thema, was halt nochmal viel schwieriger anzufassen ist, weil es den LehrerInnen oftmals selbst gar nicht bewusst ist, dass sie dann schlechtere Benotung anwenden. Also das Thema Schule und Rassismus ist auf jeden Fall ein riesiges Feld. Ja. Aber da bei den offensichtlichen Dingen, die sofort auffallen und auch sehr leicht nachzuweisen sind, da ist es total wichtig, hartnäckig zu bleiben und auch wirklich die Schule so lange zu nerven, bis sie diese Schulbücher austauschen.
Mhm. Und was natürlich auch klar ist, also Schule dadurch, dass er dann doch nochmal auf Landesebene verwaltet wird und die Schulbücher aufgelegt werden, sich auch an Verlage zu wenden. Ne? Wenn zum Beispiel auch bestimmte Bilder oder Inhalte rassistisch sind, diskriminierend sind, da ganz gezielt auch an Verlage sich zu wenden. Also wir hören schon immer wieder, dass Verlage das auch aufgreifen und dankbar auch darüber sind. Ah, aber natürlich die Mühlen mahlen langsam. Ja. Und das ist ein Riesenproblem. Und aber das ist, dass das ein Problem in Deutschland ist, das wird auch erkannt. Also vorletztes Jahr im Sommer kam dann auch zum Beispiel eine Studie auf, in der auch ganz viel klargestellt wurde, wie so vieles gerade im Bildungssystem im Argen liegt. Aber dass beispielsweise auch ganz viel Stereotype, Geschlechterrollen auch in Büchern reproduziert werden, aber auch ne, antisemitische Inhalte, also ne, allein schon die Geschichte, dass die Existenz von deutschen Juden und Jüdinnen eben mit dem Ende der Shoah sozusagen aufhört, erzählt zu werden. Auch das manifestiert das jüdisches Leben halt in die Vergangenheit, als gäbe es keine Fortschreibung, und reduziert eben jüdisches Leben auf die Shoah. Und all das ne, sind auch einfach problematische Einseitigkeiten, die auch in Büchern weiterhin, Schulbüchern transportiert werden, und das muss gefeedbackt werden an die Schulverlage, sonst kriegen die das auch wenig mit. Also da auch sehr gerne aktiv zu werden als Eltern und das zurückzugeben an die Lehrkraft. Aber wir kriegen auch sehr viel mit. Mein Neffe, der in der 6. Klasse ist, der dann sozusagen sich verweigert, bestimmte Bücher zu lesen, weil da rassistische Begriffe und Inhalte drinstehen. Und die, er sozusagen in einem Klassenraum ist, in dem ja die Lehrkraft sozusagen von dem Kind, 11-jährigen Kind lernen muss. Das sind auch Realitäten, in denen wir in Deutschland leider aufwachsen. Und das mal sich vorzustellen, was es bedeutet, für Kinder Expertinnen sein zu müssen und dann auf Lehrer und Lehrerinnen zu stoßen, die in dem Moment, ne, seine Lehrerin war gut, sie hat sofort gesagt, oh, okay, nimmt sie sofort erstmal raus und befasst sich jetzt damit. Andere ziehen das durch und das Kind muss dann überlegen, genau, was passiert jetzt, ne? Auch mit den Eltern. Ja, auch eine große Bürde für viele Kinder.
Ja, und ihr habt es ja vorhin auch schon gesagt, ne, im Alltag ist die Welt ja tatsächlich wenig divers. Also es gibt wenig Gelegenheiten, da wirklich ins Gespräch zu kommen. Und ich fand das ganz spannend. Ihr habt mal geschaut, wie es so bei Kinderbüchern aussieht. Und da habt ihr eine Studie aus Großbritannien gefunden, wonach nur in 10% aller Kinderbücher Personen of Color vorkommen. Und sogar nur in 5% haben sie eine Hauptrolle gespielt. Und das waren dann aber auch häufig so Geschichten im Genre soziale Ungerechtigkeit. Und das war auch für euch ein Anlass, eine ganz tolle Online-Plattform aufzubauen, auf der man vielfältige Kinder- und Jugendbuchliteratur findet und auch diverses Spielzeug. Könnt ihr unseren HörerInnen ein paar schöne Bücher empfehlen, die sich so für die besonderen Altersgruppen besonders eignen?
Ja, also ich fange mal an. Ich nenne mal meine Top drei Produkte, sage ich mal.
Ja, total gern. Wir verlinken die nachher euch auch in den Shownotes. Ihr könnt also ganz in Ruhe jetzt zuhören und dann später nochmal nachlesen.
Gerne. Und zwar gerade, wenn wir mit Kindern über Rassismus sprechen wollen, da gibt es ein ganz, ganz fantastisches Buch von Saskia Hödel, Steck mal in meiner Haut. Ein Sachbuch, in der auf ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen über das Miteinander, das Du und das Ich, also die Beziehung auch, und erklärt, aber über Rassismus gesprochen werden kann, über Herkünfte, über Individualität und Gemeinsamkeiten, über Gründe, warum Menschen zum Beispiel migrieren, weil die Liebe ist natürlich auch mit ein Hauptgrund, warum Menschen überhaupt ihre Länder verlassen und woanders hingehen, um einfach auch diesen Themen eine Komplexität, wie sie eben im Leben stattfindet, zu geben. Finde ich ein Standardbuch, was in jedem in jedem Kinderzimmer, aber vor allem in jedem Schulbibliothek und Klassenzimmer sein sollte, weil das einfach richtig schön und sehr umfassend Themen bearbeitet. Ähnliches Buch für noch kleinere Kinder. Also ich würde sagen, das ist für das Alter so ab 7, Steck mal in meiner Haut. Dann das Buch, wie mit Kindern über Rassismus sprechen. Also von Asborn, ich glaube, das, ja. Oder erstes Aufklappen und Verstehen Rassismus von Asborn für Kinder ab 3, 4 Jahren. Ganz klassisch im Asborns Sinne sind, gibt es viele Klappen und bunte Bilder, und da gibt es auch ganz niedrigschwellig für 3- bis 4-Jährige kann man sich mit diesem Thema befassen. Auch das zeigt wieder, wir müssen es gar nicht kompliziert machen. Wir können ganz einfache erste Schritte mit Kindern gehen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann würde ich als drittes vielleicht Eigenwerbung.
bitte gern.
Gib mir mal die Hautfarbe, unser Buch. Auch das vor allem für die erwachsenen, verunsicherten Bezugspersonen, sowohl pädagogische als auch familiäre Bezugspersonen, die sich mit dem Thema befassen möchten, auch mal gucken möchten, was steckt in ihrem inneren Kind eigentlich so an Know-how und Wissen. Mit vielen Übungen und Tipps und auch Medienhinweisen, also sowohl auch haben wir eine tolle Literaturliste als auch Serienliste oder Filmliste, um gemeinsam auch tolle Filme und Serien anzuschauen. Auch das prägt natürlich unsere visuellen Kinder sehr stark. Und genau, deswegen, das sind so erstmal meine drei Tipps.
Ah, super. Habt ihr abschließend noch ein paar Ideen, worauf Eltern gerade so in Bezug auf Spielzeug achten sollten, um das Kinderzimmer schon ein bisschen diverser zu gestalten?
Genau, Olu hatte jetzt ja Bücher, die auch inhaltlich sich mit dem Thema Rassismus befassen, genannt. Zusätzlich glaube ich, wenn wir ein Buch suchen, also sei es jetzt, das Kind soll aufs Töpfchen gehen, es gibt ja zwischen zu jedem Thema ein Kinderbuch, zu schauen, finde ich auch ein Buch, in der es diverse Darstellungen gibt. Und die gibt es inzwischen, ja. Also, dass ich ein ganz normales Alltagsthema habe, aber da schaue, da sind Menschen mit verschiedenen Körperformen, mit verschiedenen physischen und psychischen Fähigkeiten, mit verschiedenen Hautfarben drin, die gar nicht erklärt werden, sondern als Normalität nebenbei gezeigt werden. Und das gibt es genauso bei Puppen. Also mein Kind hat jetzt 3 Puppen. Wenn ich die 4. kaufe, vielleicht ist es eine nicht weiße Puppe. Genau, da einfach ein bisschen auf Vielfalt in der Darstellung zu schauen und im Inhalt. Ja.
Genau.
Wäre mein Tipp.
Ja.
Ja, wirklich schöne Ideen. Bei vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute bei uns zu Gast wart, um über dieses wirklich, wirklich wichtige Thema mit uns zu sprechen.
Wir bedanken uns auch ganz herzlich für die Einladung. Es war sehr schön. Danke sehr.
Kann ich nur zustimmen.
Ja, total. Wir konnten natürlich aufgrund der Kürze der Zeit nicht alle wichtigen Aspekte besprechen. Und wenn ihr euch ausführlicher mit dem Thema befassen möchtet, das Buch Gib mir mal die Hautfarbe ist wirklich, wirklich toll. Wir verlinken das, wie immer in den Shownotes. Und der Belz Verlag hat uns natürlich auch wieder ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Das verlosen wir. Alle Informationen dazu findet ihr bei Instagram und bei uns im Blog. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin sagen wir erst einmal tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.